SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph. Guten Abend. Letzte Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin. Klimawandel, Hochwasser, Corona.
SWR aktuell.
Ein Leben ohne Krisen ist natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden.
Einigung im Streit wegen Nord Stream 2. Welcher Deal lief da im Hintergrund? Und immer diese Briten. Boris Johnson will Brexit nachverhandeln. Brüssel sagt No. Das und mehr hier bis 6:30. Manch einer mag in dieser an krisenarmen Zeit sich selbst damit beruhigt haben mit dem Gedanken, Mutti ist ja da und regelt das. So respektlos es sein mag, im Zusammenhang mit Bundeskanzlerin Merkel überhaupt an Mutti zu denken, was ist falsch daran, sich eine Regierungschefin als Mutter vorzustellen? Mal sorgend, mal liebevoll, mal resolut und energisch. Innenpolitisch sowieso, aber auch außenpolitisch. Im Kreis der Mächtigen, egal ob Trump oder Putin, fast immer Männer im Anzug, stellten wir uns nie die Frage, wer eigentlich die Hosen anhat. Hosenanzug, Merkel-Raute, das alles ist bald Geschichte. Noch einmal Sommer der Kanzlerin, noch einmal Sommer-Pressekonferenz, noch einmal Katastrophe, aber wir haben Merkel.
Es sind die Krisen, die die Amtszeit dieser Kanzlerin geprägt haben. Und da liegt die Frage nahe, Krisenkanzlerin, freut sie sich über diese Bezeichnung?
Ein Leben ohne Krisen ist natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Dafür sind wir Politikerinnen und Politiker.
Merkel, wie man sie kennt und wie viele sie schätzen. Nüchtern, pragmatisch, auch bei ihrer letzten Sommerpressekonferenz in Berlin sind Emotionen Mangelware oder jedenfalls nicht sichtbar. Was macht sie am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl, bei der sie nicht mehr antritt?
Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich werde schon Verbindung zu der Partei haben, die mir nahe, deren Mitglied ich bin, die nicht mir nur nahe steht, die steht mir auch. Also, sie steht mir nahe und ich bin ihr Mitglied.
Die CDU, so heißt die Partei, deren Name Merkel partout nicht über die Lippen kommen will, wird das mit Stirnrunzeln notiert haben. Was wird Merkel vermissen nach diesem Sommer, dieser Kanzlerschaft? Auch hier lässt sich die Kanzlerin keinen Blick in ihr Seelenleben entlocken.
Was man vermisst, merkt man meistens erst, wenn man es nicht hat.
Und so weit sind wir noch nicht. Hochwasser, Corona, die Aufgaben sind enorm und Merkel ist ja aktuell Kanzlerin.
Ich darf Ihnen sagen, dass ich auch für die verbleibende Zeit, in der ich Bundeskanzlerin bin, die Arbeit gerne mache und trotzdem die Herausforderungen jetzt nicht gleich null sind, sondern durchaus gewaltig.
Zum Beispiel beim Klimaschutz. Hier räumt die Kanzlerin zwar ein, dass nicht genug gemacht wurde in der Vergangenheit, sich selbst stellt sie allerdings kein schlechtes Zeugnis aus. Auch bei aktuellen Themen wie der Gaspipeline Nord Stream 2 mehr Selbstlob als Tadel. Bei der Frage nach den afghanischen Ortskräften, die der Bundeswehr geholfen hatten und jetzt von den Taliban bedroht werden, eine Merkel-Antwort.
Unser Ziel ist, dass diejenigen, die für Deutschland gearbeitet haben, ab 2013, dass die auch die Möglichkeit bekommen, wenn sie das wünschen, nach Deutschland zu kommen, um eben genau nicht bedroht zu werden. Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir pragmatische Lösungen finden.
Pragmatismus ist der rote Faden, der sich über die Jahre durch Merkels Politik gezogen hat. Feminismus eher weniger. Und gerade hier gewährt sie interessanterweise einen tieferen Einblick, wie desillusioniert sie ist, dass es mit der Gleichstellung von Männern und Frauen so schleppend voranging.
Also das hätte ich mir 1990, als ich in die Politik ging, alles einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ganz ehrlich, gibt es einen Unterschied, wie Männer und Frauen Politik machen?
Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz.
Bei Merkel gibt es diese Sehnsucht mit Sicherheit. Ihre potenziellen Nachfolger nehmen in dieser Pressekonferenz erstaunlicherweise wenig Raum ein, auch weil Merkel das nicht zulässt und alle Fragen nach Armin Laschet etwa abblockt oder nicht beantwortet. Sie hält sich raus, wie angekündigt. Ihre letzten Worte in dieser Sommerpressekonferenz sind dann auch wieder vollkommen authentisch. Ein Lächeln, ein kurzer Blick, wiederkommen werde sie wohl nicht.
Keine weiteren Versprechungen. Ich sage auch Dankeschön. Es war mir eine Freude.
Bundeskanzlerin Merkel und im Bericht von Barbara Kostolnik. Die letzte Sommerpressekonferenz der Kanzlerin. Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz kommentiert.
Angela Merkel wird fehlen. Nicht unbedingt, weil sie jederzeit wegweisende Politik gemacht hätte, sondern weil sie über die Tugenden verfügt, die jede und jeder mit Ambitionen aufs Kanzleramt mitbringen sollte. Erstens, mit wissenschaftlichem Verstand ausreichend ausgerüstet, so Merkel über Merkel, um zu erkennen, ob ein Politikansatz ausreicht, um notwendige Ziele zu erreichen. Mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel urteilt die Wissenschaftlerin Merkel kühl, es reicht nicht und es geht nicht schnell genug. Neben der Fähigkeit zur Analyse und Nachdenklichkeit zweitens Ehrlichkeit und die Souveränität, die eigene Meinung auch begründet zu ändern. Das hat Merkel nach der Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 getan, als sie die Abkehr von der Atomenergie und damit die Energiewende einleitete. Drittens, ganz wichtig, Trittsicherheit. In all den Jahren im Amt ist der große Merkel-Skandal ausgeblieben und das bestimmt nicht, weil niemand danach gesucht hätte. Sie hat nie versucht, sich größer zu machen, als sie ist, sondern ist mit ihren Aufgaben gewachsen. Witze über Toiletten für das dritte Geschlecht oder im unpassendsten aller möglichen Momente für alle sichtbar herzhaft zu lachen, das wäre einer Angela Merkel nie passiert, ist ihr nie passiert und wird ihr aller Voraussicht nach auch nie passieren. Viertens, Menschlichkeit und Empathie. Zu Merkels uneitler, nüchterner, wissenschaftlicher Vorgehensweise ist gerade angesichts der jüngsten Krisen, die das Land getroffen haben, diese weitere Dimension hinzugekommen. Merkel menschelt nicht, sie handelt zutiefst menschlich, zeigt Interesse, Mitgefühl und Respekt für diejenigen, die sie trifft. Zuletzt bei ihren Besuchen in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten, davor auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Als die so oft spröde wirkende Bundeskanzlerin offen zeigte, wie nahe ihr das durch die Krise verursachte Leid ging. Auch 2015, als sie angesichts des humanitären Elends in Ungarn gestrandete Menschen ohne Wenn und Aber in Deutschland aufnahm. Obwohl sie wissen musste, dass sie damit innenpolitisch ein Risiko einging und auch in ihrer eigenen Partei vielen unwohl mit dieser Entscheidung war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Charakter, Punkt 5, hat Merkel auch im Umgang mit den Koalitionspartnern bewiesen. Anstatt die anderen um jeden Preis zu dominieren oder gar zu demütigen, hat sie Raum gegeben und oft ein Gespür für gesellschaftliche Mehrheiten bewiesen. Stichwort Ehe für alle. Hier hat Merkel sich nicht gegen etwas gesperrt, nur weil es nicht ihrer eigenen Überzeugung entspricht, sondern stattdessen Größe gezeigt. Das alles müssen die, die sie beerben wollen, ihr erst einmal nachmachen. Die Schritte ihrer Politik mögen einigen oft zu klein gewesen sein, aber die Fußstapfen, die Angela Merkel hinterlässt, sind riesig.
Franka Welz kommentierte SWR aktuell um 18 Uhr und 12 Minuten. Die USA und Deutschland haben den Streit wegen der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 beigelegt. Washington beendet den Sanktionskrieg und Berlin verpflichtet sich, zu was eigentlich und zu welchem Preis? Gibt es einen Deal im Hintergrund, zu dem sich Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem Besuch im Weißen Haus vergangene Woche bereit erklärt hat? So verlockend, dass US-Präsident Biden dafür bereit ist, im Kongress Prügel zu kassieren? Nicht nur von den Republikanern, sondern auch von den eigenen Leuten, den Demokraten? Darüber spreche ich mit Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Keim, schauen wir mal auf die Abmachung. Merkel verspricht Sanktionen gegen Russland, falls Moskau die Pipeline nutzt, um der Ukraine zu schaden. Was heißt das eigentlich konkret?
Was das konkret heißt, wissen wir ja gar nicht. Und es ist ja bezeichnend, dass das ganze Problem in die Zukunft verlagert wird. Sanktionen, die gegebenenfalls errichtet werden könnten, das würde die nächste Bundesregierung betreffen, die dann in die Pflicht genommen werden würde. Und zum Zweiten muss man dann sagen, wir haben bereits eine Fülle von Sanktionen gegenüber Russland von der Europäischen Union. Die haben bisher kein außenpolitisches Einlenken Russlands bewirkt. Von daher ist da große Skepsis angebracht, ob dieses Paket wirklich die ukrainische Energiesicherheit und gegebenenfalls auch territoriale Sicherheit gewährleisten kann.
Das heißt, Sie haben Verständnis, dass die Ukraine sagt, das reicht ihr nicht?
Ich sehe zumindest, genau wie Sie es angesprochen haben, erhebliche Gegenleistungen der Amerikaner, nämlich das Ende von Sanktionen, einen innenpolitischen Preis, den Joseph Biden zahlen wird. Sie haben es angesprochen, die Kritik, die er vom Kongress bekommen wird. Und ich sehe wenig Gegenleistung, wenig Verbindlichkeit bei dem, was die deutsche Seite zugesichert hat. Und dementsprechend, glaube ich, ist das ein großer Gewinn für Russland, aber auch ein großer Gewinn für die deutsche Politik.
Merkel genießt bei Putin in Moskau beispielsweise hohes Ansehen, ist aber bald Geschichte. Wie geht es denn dann überhaupt weiter?
Wir wissen natürlich nicht, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin im Amte der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers werden wird. Aber nehmen wir mal an, es würde Armin Laschet werden. Ich glaube, er wird die Merkel'sche Russlandpolitik in den Bahnen in etwa weiter verfolgen, in denen Angela Merkel sie geformt hat und geleitet hat. Und sie hat ihm einen großen Verdienst erwiesen, indem sie dieses Streitthema Nord Stream 2 von der Agenda genommen hat, noch in ihrer Amtszeit, sodass ein Armin Laschet, wenn er denn Bundeskanzler werden würde, die Agenda der deutsch-russischen Beziehung, aber auch die Agenda der deutsch-amerikanischen Beziehung ohne dieses Streitthema beginnen kann. Das ist natürlich eine große Erleichterung für den Beginn einer Amtszeit, insbesondere deshalb, weil Armin Laschet ja kein erfahrener Außenpolitiker ist.
Bei vielen EU-Mitgliedern ist Nord Stream 2, die Pipeline, alles andere als willkommen. Vor allem bei den Osteuropäischen schwächt Deutschland seine Position als EU-Führungsmacht mit diesem Deal?
In der Tat. Ich glaube, man kann noch einen Schritt weiter gehen. Deutschland spaltet Europa. Das ist der Preis, den man für diese Einigung zahlt. Nicht nur die polnische Regierung, nicht nur die ukrainische Regierung haben sich gestern sehr kritisch geäußert. Hinter vorgehaltener Hand tun das auch andere, die das nicht ganz so laut artikulieren mögen. Aber es ist deutlich, dass die deutsche Politik gegenüber Russland doch nicht die Mehrheitsposition innerhalb der Europäischen Union widerspiegelt. Ich darf daran erinnern, dass es ja vor kurzem einen deutsch-französischen Versuch gegeben hat, die Beziehung zu Russland auf eine neue Basis zu setzen. Und das ist auf erheblichen Widerstand innerhalb der Europäischen Union gestoßen. Deutschland ist vielleicht nicht isoliert, das würde ein bisschen weit gehen, aber zumindest es gibt eine ganz große Fraktion innerhalb der Europäischen Union, die die deutsche Russlandpolitik mit Argusauge, mit großer Skepsis betrachtet.
Herr Keim, wir haben es ja schon kurz angesprochen, was da und ob es da möglicherweise beim Besuch im Weißen Haus letzte Woche von Frau Merkel als Deal im Hintergrund gegeben hat. Hat Biden vielleicht Erwartungen derart, dass sich Deutschland jetzt in seiner China-Politik der amerikanischen Linie anpasst? Was könnte es da für Gegenleistung geben?
Sie machen einen ganz wichtigen Punkt. Das ist genau die Leerstelle, die ich auch gestern Abend sofort identifiziert habe, als ich von dem Deal gehört habe. Weil die Prioritätensetzung der Regierung Biden ist klar. Russland ist nicht mehr wichtig genug für die Regierung Biden. Es geht jetzt um China. Und man ist vor diesem Hintergrund bereit, den deutsch-amerikanischen Streit um Nord Stream 2 vielleicht etwas unbefriedigend, aber zumindest endgültig zu regeln. Aber im Gegenzug würde es eine Erwartung gegeben haben, die vielleicht nicht schriftlich fixiert ist, aber die Bundeskanzlerin deutlich zu hören bekommen haben wird. Und das könnte vielleicht Fragen der Handelspolitik gegenüber China betreffen, dass Deutschland und Europa den Prioritätenschwenk der USA in Richtung China nachvollziehen müsse. Diese Erwartung ist ganz klar erkennbar.
Sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, und wir bitten, die schlechte Gesprächsqualität zu entschuldigen. Im Landtag von Rheinland-Pfalz, da haben heute die Fachausschüsse Inneres, Klima und Finanzen auf einer gemeinsamen Sondersitzung über die Folgen der Hochwasserkatastrophe beraten. Der Vorsitzende des Innenausschusses, Dirk Herber von der CDU, mahnte: In der Situation der Katastrophe dürfe es nicht um Parteipolitik gehen. Er rief dazu auf, ein Zeichen zu setzen, dass das Land alles tun werde, um den Betroffenen der Katastrophe beizustehen. Matthias Zahn aus der SWR-Redaktion Landespolitik.
Die Sondersitzung begann mit einer Schweigeminute für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Ministerpräsidentin Dreyer informierte, dass die Zahl der Toten auf 128 gestiegen ist. 155 Menschen würden noch immer vermisst.
Noch immer liegt unser aller Fokus darauf, Menschen zu retten und zu versorgen, die wichtigste Infrastruktur wiederherzustellen und Soforthilfe zu leisten. Das ganze Ausmaß der Zerstörung wird erst nach und nach sichtbar. Und es wird Wochen dauern, bevor wir alle darüber einen genauen Sachstand haben werden. Diese Katastrophe wird unser Land auf lange Zeit prägen. Der Wiederaufbau nach den Zerstörungen wird vielerorts sehr lange dauern. Und die Betroffenen sind an Leib und sie sind an Seele verletzt.
Dreyer sicherte den Menschen in den Katastrophengebieten langfristige Hilfe zu.
Mir gehen die Bilder nicht mehr aus dem Kopf und die Trauer nicht aus dem Herzen. Aber wie muss es denen gehen, die die Naturkatastrophe und all die Folgen durchleben müssen? Die Verluste und Leid sind unermesslich.
Auf dem Spendenkonto der Landesregierung sind bisher rund 8,6 Millionen Euro eingegangen. Die Hilfsbereitschaft sei nach wie vor überwältigend, so Dreyer. Auch kommen weiter viele Menschen ins Krisengebiet, um zu helfen. Innenminister Lewenz bat um Verständnis dafür, dass die Freiwilligen zum Teil abgewiesen werden müssen.
Es sind schlicht und ergreifend zu viele, um sie geordnet in den Einsatz zu bringen. Und das geschieht insbesondere auch dann, wenn diese teilweise mit schwerem Gerät Räumarbeiten beginnen. Das muss ich auch sagen. Frau Ministerpräsidentin hat die Anzahl der noch Vermissten genannt, wo die Suche nach Vermissten und Toten noch nicht abgeschlossen ist oder Gefahrenstellen, auch die gibt es mannigfaltig in diesem Einsatzgebiet, nicht gesichert sind.
Die Schäden gehen in die Milliarden. Zerstört sind Brücken, Versorgungsleitungen, Straßen, Bahnstrecken, Kitas, Schulen und sehr viele Häuser. 31 Straftaten sind bisher nach Angaben von Innenminister Lewenz im Krisengebiet registriert worden.
Konkrete Hinweise zu Plünderungen liegen aktuell nicht vor. Bisherige Meldungen über eine angebliche Vielzahl von Plünderungen haben sich bislang Gott sei Dank nicht bestätigt und sind nach derzeitigem Stand eher im Bereich von Falschmeldungen einzuordnen. Vielleicht hilft auch dieser unglaublich hohe Kräfteansatz von sichtbarer Polizei, auch diese Lage zu beherrschen.
Noch sind die Rettungs- und Hilfseinsätze voll im Gang. Da blicken die Menschen schon wieder besorgt auf die Wettervorhersage. Für das Wochenende ist erneut Starkregen angekündigt. Dazu sagte Umweltministerin Spiegel:
Es ist am Wochenende damit zu rechnen, dass wir wieder in eine instabile Wetterlage mit lokaler und heftiger Starkregengefahr kommen. Allerdings gibt es derzeit keine Hinweise der Wetterdienste auf eine erneute großräumige Starkregengefahr.
Die Anspannung in den Katastrophengebieten dürfte dennoch nicht kleiner werden mit Blick auf das Wochenende. Innenminister Lewenz zeigte sich besorgt, dass der angekündigte Regen die Situation zusätzlich erschweren könnte.
Der Bericht von Matthias Zahn, SWR-Redaktion Landespolitik. Die Umweltminister der G20-Staaten, die beraten derzeit in Neapel über den Klimawandel. Sie wollen gemeinsame Verpflichtungen und Visionen entwerfen, heißt es von den italienischen Gastgebern. Durch die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat das Treffen der Fachminister der wirtschaftsstärksten Länder nochmal eine besondere Aktualität und Brisanz erhalten. Und darum geht es jetzt im SWR-Tagesgespräch mit Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart, der für Deutschland an dem Treffen in Neapel teilnimmt. Herr Flassbart, früher haben auf Klimagipfeln ja meist Vertreter kleiner, dem Untergang geweihter Pazifikinseln vor den Gefahren des Klimawandels gewarnt. Für sie waren die ganz real, für die meisten anderen abstrakt. Jetzt nimmt Deutschland, schwer von einer Naturkatastrophe getroffen, teil. Was sagen Sie den anderen Teilnehmern?
Ja, zunächst einmal ist es so, dass es überall auf der Welt wahrgenommen wird. Praktisch alle haben mir hier ihr Mitgefühl ausgesprochen. Es gibt ja Katastrophen überall auf der Welt, aber dass ein Land wie Deutschland, das ja auch über viele Möglichkeiten verfügt, auch über viele Vorsorgemöglichkeiten verfügt, so hart getroffen wird und doch viele Todesopfer zu beklagen hat, das wird überall wahrgenommen. Und das ist nochmal ein weiteres Ausrufezeichen. Aber es ist auch nicht so, dass wir von solchen Ereignissen in Deutschland aus hiermit die Weltpolitik bewegen. Es ist ein Momentum, aber die großen Linien, die müssen immer hart erarbeitet werden.
Trotzdem würde ich gerne mal fragen, was das für Sie persönlich bedeutet in Ihrer Rolle. Denn jetzt, als Sie wussten, dass Sie an der Konferenz teilnahmen, da hat ja noch kein Mensch gedacht, dass es mal das Hochwasser Regionen in Deutschland so heftig treffen würde.
Ja, aber es ist eben auch so, dass das ja alles letztendlich nicht jenseits dessen liegt, was im Großen und Ganzen von den Wissenschaftlern uns weltweit gesagt wird. Das beklagen wir ja seit langem, dass die Welt insgesamt nicht angemessen reagiert gegenüber dem, was Wissenschaft uns sagt. Wir hätten früher mehr Klimaschutz machen müssen. Wir haben jetzt vieles auf der Ebene der EU, auch in Deutschland, jetzt zum Schluss auch im Kreise der Industriestaaten der G7 auf den Weg gebracht. Aber wir müssen jetzt auch mit den großen Schwellenländern reden. China ist inzwischen der größte Emittent von Treibhausgasemissionen und wird die Rolle eines Entwicklungslandes, das keine Möglichkeiten haben, auch nicht mehr so vor sich hertragen können. Das machen wir hier deutlich, natürlich in allem Respekt, aber wir müssen schon überall auf der Welt zu Klimaschutz kommen.
Herr Flassbart, Sie sagen, es wird, was da in Deutschland geschehen ist, eben auch bei allen anderen Teilnehmerstaaten der G20 wahrgenommen. Können Sie uns schildern, in welcher Form? Wie äußert sich das? Vielleicht auch führt das zu konkretem Handeln?
Ja, wir haben ja heute noch nicht die Klimaverhandlungen begonnen, sondern als erstes stehen hier die Themen Umweltschutz, Naturschutz, vor allem also der Schutz der biologischen Vielfalt, später der Ressourcenschutz auf der Tagesordnung. Und gerade beim Schutz der Natur, da ist doch sehr deutlich geworden, wir müssen auch die natürlichen Abwehrfähigkeiten des Planeten, die Kompensationsfähigkeiten, die müssen wir stärken, also Nature-Based Solutions, heißt das hier also naturbasierte Lösungen. Das hat heute schon eine große Rolle gespielt, aber ich muss auch sagen, die Bandbreite an Interessen liegt weit, weit auseinander und wir werden hier keine Durchbrüche für den globalen Umweltschutz, für den globalen Naturschutz und auch nicht für den globalen Klimaschutz erreichen, sondern wir müssen noch viele, viele solcher Treffen haben und noch lange ringen, um das dann auch zu erreichen.
Die Hochwasserkatastrophe hat zumindest bei uns ja auch zu einer Diskussion um Vorsorge und Katastrophenschutz geführt. Müssen wir auch mehr darüber nachdenken, nicht nur, wie wir den Klimawandel aufhalten, wie wir die Natur schützen, sondern auch, wie wir unsere Infrastruktur vielleicht schützen oder anpassen?
Ja, das ist erforderlich und Deutschland war ja auch eines der ersten Länder, das eine nationale Klimaanpassungsstrategie vorgelegt hat. Das schon vor 10 Jahren im Übrigen und das hat auch an vielen Stellen, haben wir da schon Dinge auf den Weg gebracht. Also zum Beispiel an den großen Flüssen wie an der Elbe haben wir schon Rückdeichungen vorgenommen, um mehr Platz zu schaffen. Aber wir sehen eben jetzt, das alles reicht nicht aus. Es kann plötzlich auch in Regionen auftauchen, bei denen wir nie damit gerechnet haben, wie ein kleiner Fluss von 80 Zentimetern auf 8 Meter Höhe anschwillt zu einem Strom wird. Das bedeutet, wir müssen breiter an die Klimaanpassung ran und unsere Fähigkeiten überall im Land erhöhen, unsere Infrastrukturen, aber vor allem natürlich auch die Menschen zu schützen.
Sagt der Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart im SWR-Tagesgespräch. Die Briten bestehen mal wieder darauf, den Nordirland-Teil des Brexit-Abkommens neu zu verhandeln. Premier Boris Johnson hat schon Vorschläge nach Brüssel geschickt und bittet EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, diese doch bitte ernsthaft zu prüfen. Von der Leyen versichert umgehend, nichts davon zu tun. Das Nordirland-Protokoll sieht vor, dass zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland keine Zollkontrollen eingeführt werden. Stattdessen soll zwischen Großbritannien und Nordirland kontrolliert werden. Allerdings sorgen die Vorgaben für Streit. Die britische Regierung fordert nun unter anderem weniger strikte Kontrollen und eine Verlängerung der Übergangsfristen und droht, das Abkommen sonst nicht mehr einzuhalten. Das sorgt in Brüssel mindestens für Irritationen, wie EU-Korrespondent Holger Beckmann berichtet.
Man hat miteinander telefoniert heute. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson. Die britische Seite habe darum gebeten, hieß es in Brüssel, offenbar um Unklarheiten zu beseitigen. Dabei gibt es aus europäischer Perspektive eigentlich gar keine. Mit dem endgültigen Brexit-Vertrag ist auch das sogenannte Nordirland-Protokoll von der EU und Großbritannien ratifiziert worden, das eine dauerhaft offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitgliedstaat Irland vorsieht. Über die Frage, wie man nach einem Brexit mit dieser Grenze umgehen soll, war in den Verhandlungen jahrelang gestritten worden. Denn sowohl in der Europäischen Union als auch im Vereinigten Königreich fürchtet man dort ein Wiederaufflammen der Gewalt auf beiden Seiten. Gewalt, die seit dem Karfreitagsabkommen aus dem Jahr 1998 und auch wegen der offenen Grenzen in Europa eigentlich als überwunden galt. Doch Boris Johnson will keine Seegrenze zwischen Nordirland und Großbritannien. Seine Regierung will das Nordirland-Abkommen mit der EU deshalb aussetzen und komplett überarbeiten. Schon gestern ließ Brüssel London wissen, das kommt nicht in Frage. Und offenbar wollte Johnson das jetzt von Ursula von der Leyen erklärt bekommen und im Gegenzug erklären, wie er die Sache sieht.
I would not venture into giving any attribute or qualifying the tone of the call between the president and the prime minister.
Sie wolle den Tonfall oder die Atmosphäre des Gespräches zwischen den beiden nicht bewerten, sagte dazu heute Kommissionssprecherin Dana Spinan in Brüssel. Klar sei allerdings,
that we will continue to be creative and flexible within protocol framework.
Dass die EU kreativ und flexibel bei der Umsetzung des Nordirland-Protokolls bleiben werde. Aber
and that we will not negotiate, so this is basically consistent, very clearly.
Ganz deutlich, Nachverhandlungen werde es nicht geben. Das ist in der EU die klare Linie. Und im Kreis der 27 Mitgliedstaaten gibt es kein einziges Signal dafür, dass man die britische Seite aus dieser nach vielen Verhandlungsmühen zustande gebrachten Vereinbarung wieder herauslassen sollte. Und die EU will ihren eigenen Binnenmarkt schützen. Schließlich habe London das Nordirland-Protokoll unterschrieben. Da dürfe man wohl erwarten, dass Großbritannien sich an geschlossene Verträge auch halte. Doch offensichtlich will Johnson es wieder einmal auf eine Machtprobe mit Brüssel ankommen lassen.
Ja, die Europäische Union kann hier in der Sache auf keinen Fall nachgeben, weil natürlich das Nordirland-Protokoll auch die Grundlage und die Voraussetzung für das Handelsabkommen ist.
Sagt die grüne Europaparlamentarierin Anna Cavazzini. Und das ist Grundton in Brüssel. Völlig unklar allerdings, wie beide Seiten da nun zusammenkommen sollen. Das Gezänk um den Brexit geht also weiter. Obwohl doch eigentlich seit Jahresanfang schon alles ganz klar geregelt ist.
Unser Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann.